Guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank an euch für eure Musik, für das, was gut tut und uns ja auch in die Begegnung mit Gott führt. Vielen Dank. Liebe Gemeinde, ich möchte euch ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Und die Frage oder die Antwort, bei der ihr euch angesprochen fühlt, zeigt ihr einfach mal eben nach oben. Es fängt an, Sekt oder Selters? Wer ist Team Sekt? Der Rest Selters? Okay. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß? Lackschuh? Okay. Gebirge oder Flachland? Zack, zack. Gebirge. Oh, Flachland? Oh, es sind doch die meisten, da merkt man, dass ihr von hier kommt. Morgenmuffel oder Nachteule? Morgenmuffel? Beides. Wer ist Team Morgenmuffel? Oh, sind doch einige. Gemütlich oder fleißig? Wer ist eher gemütlich? Okay, wer ist eher fleißig? Wobei das ja Gegensätze sind, die fragwürdig sind. Okay, Couch oder Kajak? Wer ist Team Couch Potato? Oh, doch einige. Guckt euch um. Kajak, aktiv. Okay. Eins noch, Sushi oder Pizza? Wer ist Team Sushi? Eher weniger Pizza? Oh, okay, dann wissen wir ja, was wir mal hier ordern müssen beim nächsten Buffet, wenn es wieder sein darf. Ich mag eigentlich überhaupt keine Kennenlernspiele. Also das ist überhaupt nicht meins. Ich finde das, ja, so diese Gruppen, in denen man dann so ein Wollknäuel hin und her wirft und irgendwas zu sich sagen muss, also finde ich ziemlich gruselig. Das Einzige, was mir so einigermaßen gefällt, ist dieses hier, wenn man sich eben in einer neuen Runde vorstellen muss und dann blitzschnell auf so eine Frage antworten soll. Meistens kann ich mich recht schnell entscheiden, besonders natürlich, wenn die Gegensätze eindeutig sind. Zum Beispiel Spanien oder Grönland, Sommer oder Winter, da weiß ich sehr genau, was ich antworten würde. Schwieriger wird es dann bei Fragen wie Physik oder Mathe. Also eigentlich keins von beiden. Da wähle ich eher das kleinere Übel, sofern es denn da überhaupt ein kleineres Übel gibt. Sich entscheiden, Mathe? Okay, Mathe, gut. Ja, bei mir wäre es eher Physik, glaube ich. Egal. Sich entscheiden unter Druck, also ich finde, bei einem Spiel ist das gar kein Ding. Da stört es ja niemanden, wenn man mit der Antwort mal daneben liegt. Es kann ja auch keiner so richtig nachprüfen. Es bleibt letztlich ohne Konsequenz. Anders ist es schon, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Zum Beispiel, welchen Beruf man wählt, Lehre oder Studium. Oder welchen Partner man heiratet, Christian oder Martin. Ich habe Martin Christian geheiratet. Oder welchen Wohnort man sich aussucht, Dresden oder Hamburg. Da hängt ja schließlich was von ab. Da geht es um was. Und Druck ist dabei ein sehr schlechter Ratgeber. In dem Predigttext von heute müssen die Apostel, die Leitenden der ersten Gemeinde, eine wichtige Entscheidung treffen. Wir hören den Predigttext, er steht in Apostelgeschichte 6. Wir hören daraus die Verse 1 bis 7.
In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem.
In den Tagen aber, da die Zahl der Jünger zunahm, beginnt unser Predigttext. lasst das einfach ganz kurz mal auf euch wirken. Einfach, finde ich, weil es so schön ist. In den Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm. In der ersten Gemeinde ist Aufbruchstimmung. Da passiert etwas. Gottes Geist wirkt. Das Evangelium, die gute Nachricht, kommt an bei den Menschen. Es werden immer mehr. Aber, so schön das auch ist, der Ansturm will auch gemanagt werden. Plötzlich wollen alle dabei sein, beachtet, ernst genommen werden mit ihren Sorgen und Bedürfnissen. Und das macht auch Stress neben aller Freude. In die erste Begeisterung über den großen Zulauf mischt sich Ärger. Jede Fülle, jeder Überfluss bringt gleichzeitig auch einen Mangel mit sich. Das ist so, offenbar schon damals in der ersten Gemeinde. Denn es erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Die christliche Gemeinde war ja von Anfang an vielschichtig, multikulturell. In der Gemeinde in Jerusalem gab es hebräischsprachige Mitglieder und einen griechisch sprechenden Gemeindeanteil. Kulturelle Verschiedenheit und soziale Ausgrenzung liegen leider oft nahe beieinander. Die alleinstehenden Frauen waren unter den damaligen sozialen Bedingungen besonders auf Hilfe angewiesen. Sie waren schutzlos, sie waren nicht versorgt. Und genau da hapert es bei der Gleichbehandlung. In der Gemeinde gibt es einen Mittagstisch für Bedürftige, eine Art Suppenküche. Und die Witwen durften, wenn sie in Not waren, gerne in der Gemeinde an dieser täglichen Mahlzeit teilnehmen. Wenn aber das Essen knapp wurde, weil der Ansturm zu groß war, wurden die hebräischsprachigen Witwen versorgt. Die griechischen aber wurden von der Versorgung ausgelassen. Nichts mehr da, tut uns leid. Natürlich kriselt es da, das ist ja nicht fair. Es sind zu viele Menschen und zu wenig Platz. Liebe Gemeinde, ein zu viel offenbart manchmal auch ein zu wenig. Es gibt zu viel Hunger und zu wenig zum Essen. Es gibt zu viel Leid und Sorge und zu wenig innere Kraft, sich all dieser Not anzunehmen. Es gibt zu viel Regularien und Vorschriften und manchmal zu wenig Zuversicht oder auch zu wenig Bereitschaft, sich auf solche erschwerten Bedingungen einzulassen, als Einzelne und auch als Gemeinde, und so das Leben zu gestalten. Diese Liste könnten wir beliebig weiterführen, wie ein zu viel, auch manchmal ein schönes zu viel, über das man sich eigentlich freuen könnte, zu einer Stresssituation werden kann, weil ein zu viel, auch ein zu wenig, einen Mangel offenbart. Ich denke, wir kennen das noch aus alten Zeiten, sage ich jetzt mal, so lange sind die noch gar nicht her, aber es kommt einem oft schon sehr lange vor. Ich denke zurück an einen Gottesdienst mit einem Mittagessen, das muss so vor 1 bis 2 Jahren gewesen sein. Da strömten die Mengen nur so zu uns. Es war ein Gottesdienst spezial. Der Türdienst rannte, schleppte Stühle herbei, der Kirchenraum war voll und zum Mittagessen blieben viel mehr als erwartet. Dann wurde das Buffet eröffnet und was soll ich sagen, der Ansturm war kaum noch zu kontrollieren. Leider dachte da nicht jeder an den anderen, sondern die ersten häuften sich die Teller voll, bis für die letzten nichts mehr übrig blieb. Zu viel Menschen, eigentlich schön. Zu wenig Essen, zu wenig Bereitschaft zu verzichten. Ja, der macht das zu viel dann leider auch ja etwas weniger schön. Ich denke, heute würden wir uns wünschen, dass wir unbedenklich wieder Buffets aufstellen und fröhlich miteinander essen, anstatt uns den Kopf zerbrechen zu müssen über Hygieneregeln, Maskenpflicht und Mindestabstand. Heute würden wir wahrscheinlich sehr gerne anderen den Vortritt lassen, uns maßvoll bedienen und aufmerksam aufeinander achten. Überhaupt, denke ich, würden wir vieles, was noch vor ein paar Monaten selbstverständlich für uns war, ganz neu schätzen. Aber zurück zur ersten Gemeinde. Die frühe christliche Gemeinde hatte also ein Problem. Es waren zu viele Bedürftige und zu wenig Helfer. Die Gemeinde wird unzufrieden und nörgelt. Sie murren. Der Druck auf die Leitenden nimmt zu. Tut was, macht was, ihr müsst doch jetzt aktiv werden. Und handelt am besten schnell und unbürokratisch, denn die griechischen Witwen haben Hunger und die brauchen zu essen. Was nun? Was dann kommt, finde ich überraschend. Und damit, finde ich, rechnet man erst mal gar nicht. Die Apostel sammeln die Gemeinde und sagen, Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Oha. Sich um die hungrigen Witwen kümmern, ist das eine. Doch der eigentliche Konflikt hier, der liegt tiefer, nämlich in der Spannung zwischen sozialer Fürsorge und der geistlichen Fürsorge, zwischen Diakonie und Verkündigung. Die Apostel sehen die Not, aber sie grenzen sich ab. Wir können nicht auch noch dafür sorgen, dass alle Gemeindemitglieder in ihrer jeweiligen Notlage gerecht behandelt werden. Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Wir wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Liebe Gemeinde, ich finde, wie die Apostel hier entscheiden, das ist bemerkenswert. Denn sicher haben sie ja den Anspruch der Gemeinde gespürt und auch die Not gesehen. Vielleicht war es ihnen sogar danach, sofort loszulegen, aufzustehen, Stühle zu rücken, Essen zu kochen, damit alle satt werden. Aber sie halten inne und wissen, wenn sie diese Aufgabe übernehmen, dann vernachlässigen sie ihren ureigensten Auftrag, ihre Bestimmung. Sie können nicht beides gleich gut und gleich intensiv tun und selbst die soziale und geistliche Versorgung der Gemeindeglieder übernehmen. Und trotz des äußeren Drucks, trotz der offensichtlichen Not, verfallen sie nicht in einen blinden Aktionismus. Kurzfristig wäre das Problem gelöst. Da wäre ihnen vielleicht der Beifall und auch die Bewunderung der Gemeinde sicher. Schaut mal, wie sich unsere Leiter für uns aufopfern. Langfristig aber würde dieses Engagement in einer Überforderung enden und den Unmut wahrscheinlich nur noch steigern. Stattdessen halten die Apostel inne und treten dann mit einem Vorschlag an die Gemeinde heran. Darum, liebe Brüder, liebe Geschwister, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Die Apostel handeln nicht überstürzt, obwohl sie gedrängt werden, schnell etwas zu tun. Die Not ist doch so offensichtlich. Aber sie halten inne und besinnen sich erst auf ihre eigentliche Aufgabe und sorgen dann für die Benachteiligten, indem sie die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Das ist viel sinnvoller, als alles allein zu machen. Das ist weise. Wie ist Ihnen das gelungen, trotz dieses Erwartungsdrucks, der ja da gewesen sein muss? Wir können das nur so zwischen den Zeilen vermuten. Sie haben sich im Glauben und im Gebet auf ihre eigentliche Aufgabe besonnen. Sie haben sich zurückgezogen und sind beim Gebet geblieben. Wir wollen ganz beim Gebet und in der Verkündigung bleiben. Als plötzlich der Zulauf an Menschen einen Mangel, eine Versorgungslücke offenbart, suchen sie zuallererst die Stille, das Gebet. Und aus dieser Besinnung heraus kommt der Vorschlag, die einen bewirten, die anderen verkündigen. So kann es doch gut gehen. Denn beides ist wichtig, das Brot und das Wort. Eine sinnvolle Arbeitsteilung soll dabei helfen, dass nichts vernachlässigt wird. Liebe Gemeinde, von diesem Modell lebt Kirche noch heute. Die Verkündigung des Evangeliums vollzieht sich in Wort und Tat. Verkündigung und Diakonie, Gottesdienst und der Dienst am Nächsten. Beides ist wichtig und kann nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Sekt oder Selters, Spanien oder Grönland, Couch oder Kajak, Diakonie oder Verkündigung, helfen oder predigen, so funktioniert das hier nicht. Beides gehört untrennbar zusammen, die Sorge für die Seele und die Sorge für den Leib, Gottes lebendiges Wort und das Brot für den Nächsten. In der Sache gibt es kein Entweder-Oder, wohl aber in der persönlichen Bestimmung und auch in der persönlichen Begabung. Unser Auftrag ist es natürlich, für Gerechtigkeit eintreten, Benachteiligten eine Stimme geben, uns um Kranke, Alte und Schwache kümmern. Aber zu unserem Auftrag gehört es auch, geistliche Orte der Begegnung mit Gott zu schaffen. Deshalb sagen die Apostel, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Eine christliche Gemeinde, die lebendig ist und lebendig bleiben will, muss Menschen haben, die das zu ihrer ureigenen Aufgabe machen. Orte schaffen, an denen Menschen Zuspruch erfahren, ermutigt, getröstet, begleitet, zugerüstet werden für die Herausforderungen des Lebens. Im Gegensatz zu damals haben wir heute keine so vollen Gottesdienste, dass wir Stühle schleppen müssten. Hier draußen schon, aber drinnen ist die Zahl an Stühlen ja sehr überschaubar. Wir stehen gerade vor ganz anderen Herausforderungen. Wir müssen uns nach äußeren Regularien richten und Gemeindealltag nach ganz ungewohnten Vorgaben gestalten. Alte Freiheiten sind weggebrochen. Wir müssen uns neu organisieren, uns neu erfinden. Und wir merken auch, Gemeindeglieder bleiben weg, aus Sorge um ihre Gesundheit, weil sie Alternativangebote entdecken. Andere überdenken ihr Lebenskonzept und räumen darin Gemeinde keine Priorität mehr ein. Wieder andere brauchen Orientierung und wünschen sich noch mehr Nähe, mehr Zuwendung, mehr Zusammenhalt und Zuspruch. Da geht es schnell, dass man einen Druck verspürt. Ich merke das manchmal. Wir müssten doch noch mehr tun, mehr anbieten, noch aktiver werden, damit wir Menschen halten, damit wir noch mehr erreichen, damit wir niemanden verlieren. Wie werden wir allen gerecht? Wir müssen doch etwas tun, damit wir gegen eine Schwermut ankämpfen, die sich ganz ungebeten auf unsere Seelen legt. Wie wird es weitergehen mit unserer Gemeinde jetzt, wenn wir bald nicht mehr so viel draußen sein können, wenn wir Feste und Feiern ganz anders planen müssen und überhaupt? Aber ich möchte mir ein Beispiel nehmen an den Aposteln. Sie stürzen sich nicht hektisch in Aktivitäten, damit alles irgendwie gehandelt wird, sondern sie besinnen sich auf den, von dem sie Weisung erhoffen. Sie lassen sich nicht unter Druck setzen von äußeren Umständen, sondern sie wenden sich an den, der alles im Blick hat. Sie erbitten von ihm Weisung und Inspiration. Und interessanterweise finden sie dann neue Wege, neue Formen, gute Lösungen. Denn die Not macht kreativ und eröffnet plötzlich ganz neue Räume. So geistinspiriert entscheiden sie dann nicht zwischen Worten oder Taten, sondern sie geben beiden Priorität. Beides braucht Raum. Worte, die Verkündigung des Evangeliums, der guten Nachricht, die weiterhilft, die aufrichtet, die unsere Seele nährt. Und die freundliche und aufmerksame Nächstenliebe, die uns verbindet, die uns beieinander hält. Denn darin wird das Evangelium konkret. Nur keiner kann alles und keiner muss alles. Ich finde es interessant, wie es dann für die erste Gemeinde weitergeht. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Das macht doch Hoffnung, oder? Amen. Cornerstone, Eckstein, Grundlage. Wir singen das Lied Nummer 4 und besinnen uns auf Jesus Christus, der die Grundlage ist unseres Lebens, unseres Glaubens, unserer Gemeinde. Amen.